1. Mose 2, Vers 24 bis 25. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner Frau an und sie werden ein Fleisch. Beide, der Mensch und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Epheser 5, Vers 31 bis 32. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist.
So, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Tobias. Schön, euch zu sehen in dieser Urlaubszeit, jetzt wo die Sommerferien für manche Schüler schon angefangen haben, manche schon im Urlaub sind, ihr seid noch hier und wir haben Temperaturen, die auch schon sehr warm sind und wie Sommer sich auf jeden Fall anfühlen. Vor ein paar Wochen war das immer noch der Vorteil von diesem Raum hier, dass die Sonne eigentlich nie hier reinscheint und es hier immer noch so schön kühl war und Leute dachten, wir hätten eine Klimaanlage, aber das hat sich so langsam auch gegeben und jetzt ist es auch warm hier drin geworden. Ich hoffe, ihr haltet es noch aus, holt euch gerne was zu trinken, wenn ihr was braucht. Schön, dass ihr da seid heute zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich heute predigen zu dürfen und zu einem spannenden Thema, zu einem Thema, wo wir diese Reihe über Beziehungen abschließen. Und es ist ja auch eine spannende Zeit für manche von uns auf jeden Fall. Für wahrscheinlich, wenn ich eure Gesichter blicke und manche von euch sehe und kenne, dann vielleicht auch gar nicht so eine spannende Zeit, denn es ist eine spannende Zeit im Fußball. Also die EM ist vorbei und manche atmen vielleicht auf, oh, endlich ist es vorbei, jetzt ist Sommerpause. Aber natürlich für den richtigen Fußballfan ist jetzt trotzdem eine super spannende Zeit, denn es ist die Zeit von Transfers. Also jetzt wird gerade entschieden, welcher Spieler wechselt von dem Verein zum nächsten Verein, wer bezahlt wie viel für den, die Schwachstelle in der letzten Saison bei meinem Verein, hinten links, wie können wir die wieder schließen? Es gibt ganze Fernsehsendungen darüber, die sich nur mit den Gerüchten und Vermutungen und wo tausend Namen genannt werden und dann wird immer wieder der Trainer gefragt, und was sagen Sie dem Trainer? Und er sagt immer wieder das Gleiche. Ich kann nichts sagen, solange nicht ein Spieler irgendwie unter Vertrag genommen wird. Und trotzdem fasziniert es die Fußballfans. Und dann wechseln irgendwann die Spieler wirklich. Es kommt dann vor, ein Spieler, der bei einem Verein unter Vertrag war, wechselt zu einem anderen Verein und hat da eine große Hoffnung, wie es geht. Oft ist es so, dass Spieler irgendwie einen Vertrag haben von 3-4 Jahren. Aber es ist eigentlich auch so, wenn jemand, ein größerer Verein kommt mit mehr finanziellen Möglichkeiten und sagt, okay, ne, diesen Spieler würden wir gerne haben, dann ist es eigentlich auch fast immer möglich, wenn das Geld stimmt, dass dieser Verein, Spieler dann auch den Verein schon vorher wechselt. Und manche Spieler haben sogar in ihren Verträgen, machen einen Vertrag für 3-4 Jahre, von vornherein eine Ausstiegsklausel drin. Also wie so eine Hintertür, ja, dieser Verein, da binde ich mich jetzt. Aber wenn jemand kommt, der mir ganz gut gefällt und das nötige Geld bezahlt, dann darf ich jederzeit sagen, so, tschüss, ich spiele jetzt woanders. Und so ist das manchmal schwer für Fußballromantiker, die sagen, ah, so sollte es doch eigentlich nicht sein. Vereinstreue als Fan hängt man ja auch in seinem Verein. Sollte es nicht eigentlich anders sein? Ein Spieler, der vielleicht, und in meinem Verein wechselt gerade auch ein Spieler, der noch vor ein paar Monaten bei seinem alten Verein gesagt hat, ich bin so wohl, fühle ich mich hier, das ist mein Verein, ich bin so gerne hier, die Fans sind das Beste, sagt jetzt, oh, ich bin jetzt woanders, ich spiele jetzt bei Dortmund und die, gerade was mich fasziniert, sind diese guten Fans und dieser tolle Verein. Also schnell sind Liebesbekundungen dann doch für jemanden anderen da. Und so ist das im Fußballgeschäft, so laufen da Beziehungen im Fußball, so läuft das manchmal. Und wir befinden uns ja in dieser Reihe zum Thema Beziehungen und ich glaube, wir sind alle dankbar, wenn man da mal so ein bisschen reintaucht, und ich bin ja auch nur als Fan so von der Oberfläche, dass unsere Beziehungen an vielen Stellen nicht so sind, wo es irgendwie einen Vertrag gibt, wo es dann nur wieder um Geld geht und was weiß ich. Und trotzdem merken wir, dass manchmal unsere Beziehungen vielleicht in ähnlicher Art und Weise vielleicht auch geprägt sind. Beziehungen zu Freundschaften, wo man merkt, okay, das ist dann auf einmal wieder vorbei, weil jemand was anderes gefunden hat oder wie auch immer. Und wir haben uns, wie Kathi schon gesagt hat, mit diesem Thema die letzten Wochen beschäftigt. mit diesem, was Liebe ist, was Vergebung ist, wie man mit dieser Sehnsucht, die man hat, umgehen kann. Und wir haben gesagt, so eine Prämisse, die über dieser ganzen Reihe steht, dass wir bei Mittendrin glauben, dass es einen Gott gibt. Ein Gott gibt, der sich dieses ganze Thema, wo wir alle irgendwie drinstehen, mit guten und schlechten Erfahrungen, dass dieser Gott sich dieses Thema Beziehungen ausgedacht hat. Dass er es ist, der das geschaffen hat und dass er letztlich deswegen auch der ist, der sagt, ich weiß, wie Beziehungen gelingen können, wie das funktionieren kann, wie Beziehungen gut gelingen können. Und deshalb sind wir so in dieser Reihe so ein bisschen auf dieser Frage, auf der Spur, wie stellt sich Gott eigentlich Beziehung vor? Und ich weiß nicht, wie du heute hier bist, ob du sagst, ich glaube an Gott, ich kann damit viel anfangen, oder du sagst, ich weiß gar nicht, ob es Gott gibt. Ich lade dich ein, heute einfach mal darauf zu gucken und reinzuhören, was denn vielleicht so Gottes Vision von Beziehung auch heute an einem speziellen Thema ist. Und wenn man in die Bibel reinschaut, dann sieht man, dass Beziehungen im Kontext von Beziehungen ganz oft auch dieses Wort Bund aufkommt. Also wir haben in der Bibel verschiedene Beziehungen zwischen einzelnen Leuten, zum Beispiel auch von Gott zu seinem Volk, das es im Alten Testament dann gab. Und diese Beziehung wird wie mit einem Bund beschrieben oder die Beziehung zwischen einzelnen Menschen. Gibt es zum Beispiel die Beziehung zwischen David, einem König damals in Israel, und seinem Freund Jonathan. Und die beiden schließen in ihrer Freundschaft so einen Bund, wo sie sich gegenseitig verpflichten und sagen, wir halten zueinander, egal welche schwierigen und negativen Konsequenzen das vielleicht auch für uns hat. Und dann wird auch die Beziehung zwischen Mann und Frau, die Ehe, als so ein Bund beschrieben. Und dieses Konzept von so einem Bund wollen wir uns heute mal als Abschluss dieser Reihe mal ein bisschen genauer anschauen und gucken, was Gottes Vision dahinter ist und was er so ein bisschen vielleicht auch als so einen Kern von Beziehung beschreiben würde. Und zwei Punkte, über die ich gern mit euch sprechen würde, ist das erste, was meint die Bibel überhaupt, wenn sie von so einem Bund spricht? Und was ist die Hoffnung vielleicht auch für so einen Bund? Was meint die Bibel, wenn sie von einem Bund spricht? Ich glaube, um das ein bisschen mehr, das ist ja kein Konzept, was wir jetzt so dauernd irgendwie verwenden, um das ein bisschen mehr zu verstehen, hilft es vielleicht mal, zwei verschiedene Arten von Beziehungen miteinander zu vergleichen. Also auf der einen Seite haben wir vielleicht so eine Konsum- oder Geschäftsbeziehung, könnte man es nennen. Also hier geht es um ein Produkt. Ein Verkäufer hat die Pflicht, mir ein gewisses Produkt in einer gewissen bestimmten Qualität zu liefern und ich als Käufer habe die Pflicht, dann auch den angemessenen Preis für dieses Produkt zu bezahlen. Und um diese Beziehung oder diese Beziehung dreht sich eigentlich um so einen Warenaustausch. Also nehmen wir das Beispiel Pizza, habe ich gestern noch gekauft, ich esse sehr gerne Pizza, meine Kinder auch. Wenn ich hier in Cottbus in eine gute Pizzeria gehe, und da gibt es ja viele hier in Cottbus, und ich gehe dorthin, dann kann ich erwarten, dass der Pizzabäcker mir eine gute Pizza macht. Und er kann erwarten, dass ich am Ende auch den entsprechenden Preis zahle und im besten Fall noch Trinkgeld gebe. Aber es ist auch völlig klar, dass wenn mir die Pizza nicht schmeckt oder wenn ich woanders eine bessere finde, die günstiger ist, die vielleicht noch besser ist, die näher an meinem Zuhause ist oder was auch immer, dass ich überhaupt keine Verpflichtung habe, wieder in diese Pizzeria zurückzukommen und wieder bei diesem Pizzabäcker eine Pizza zu kaufen. Der Kern von einer Geschäftsbeziehung ist, solange du mir das gibst, was ich möchte, dann gebe ich dir etwas zurück und darin besteht die Beziehung. Eine Geschäftsbeziehung, könnte man sagen, dreht sich so ein bisschen um die Befriedigung meiner Bedürfnisse und die ist wichtiger als eigentlich die Beziehung zu der Person, die mir das gibt, selbst. Eine Bundesbeziehung, wenn man die mal in Gegensatz stellt, ist etwas ganz anderes. Es ist eine Beziehung, wo zwei Parteien sich einander verpflichten. Es ist eine gegenseitige Hingabe, wo zwei sich verpflichten, das Wohl des anderen in den Blick zu nehmen. Die Beziehung an sich hochzuhalten und zu ehren, die Beziehung zwischen den Parteien, hat einen höheren Stellenwert als, man könnte sagen, die individuelle Befriedigung des Einzelnen. Und ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht, ganz vorne im Programmheft findet ihr das auf der zweiten Seite, von dem Pastor und dem Autor Timothy Keller. Der hat das einmal so ein bisschen beschrieben, was so eine Bundesbeziehung, wenn die Bibel davon spricht, eigentlich unterscheidet von anderen Beziehungen. Er sagt: Ein Bund ist eine Beziehung, die viel intimer und persönlicher ist als eine bloße juristische Geschäftsbeziehung und gleichzeitig viel dauerhafter, bindender und bedingungsloser als eine bloß auf Gefühlen und Zuneigung basierende Beziehung. Also was er hier beschreibt, es ist eigentlich mehr als beides. Es ist eine Hingabe und eine Verpflichtung, intim und eng und doch bindend und dauerhaft. So beschreibt die Bibel einen Bund. Und wir kennen ja heute vielleicht noch so ein bisschen, ist auch ein altes Deutsch, wird nicht mehr viel verwendet, wirklich diese Formulierung, den Bund der Ehe eingehen oder ein Ehebund. Diese Formulierung, die kennt man noch so ein bisschen, von diesem Konzept kommt sie, dass zwei Personen sich aneinander binden und verbunden sind in einer anderen Art von Beziehung. Und ich möchte heute ganz speziell tatsächlich mal in dieses Thema Ehe und diesen Ehebund reinzoomen. Und egal, ob du verheiratet bist, ob du Single bist, auf der Suche nach einem Partner oder sagst, nee, ich bin gerne Single oder ganz am Anfang in irgendeiner Beziehung stehst und Ehe etwas ist, wo du sagst, puh, das ist ganz schön weit weg, weiß ich nicht, ob das der Weg ist. Ich glaube, hier können wir etwas entdecken über Gott und über uns, was absolut zentral ist und über Beziehungen. Paulus, der selbst nicht verheiratet war und sogar empfohlen hat, allein zu bleiben, sieht trotzdem an manchen Stellen, wenn er darüber schreibt, so eine zentrale Bedeutung in diesem Bund der Ehe, dass er in seinen Briefen darüber schreibt und seine Aufmerksamkeit gibt, nicht weil es die einzig richtige und beste Form des Lebens ist, aber weil sie von Gott eine besondere Bedeutung bekommen hat und wir da in ganz besonderer Art und Weise vielleicht auch Gottes Herzschlag entdecken können. Und es gibt einen Bibelvers, den ihr vorhin auch in der Textlesung gehört habt, der immer wieder in der Bibel zitiert wird, an ganz verschiedenen Stellen, in ganz unterschiedlichen Zeiten, wenn es um dieses Thema Ehe und diesen Bund der Ehe, um diese Beziehung geht. Als Jesus gefragt wird zu seiner Meinung zum Thema Ehe, zitiert er diesen Vers. Als Paulus darüber schreibt, schreibt er und benutzt diesen Vers. Es ist der Vers, den wir auch in der Textlesung in beiden Stellen gehört haben, ein Vers aus 1. Mose 2, Vers 24, also ganz vom Anfang der Bibel, wenn ihr euch in der Bibel ein bisschen auskennt. Und es ist eigentlich ganz so nah am Anfang, dass es ein Teil der Schöpfungsgeschichte ist, also wo Gott alles ins Leben ruft. Da steht dieser Vers aus 1. Mose 2, Vers 24 und ich lese ihn nochmal vor, hab den auch im Programmheft. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner Frau an und sie werden ein Fleisch. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner Frau an und sie werden ein Fleisch. Ich würde sagen, wir sehen hier, könnten wir drei Facetten in diesem Vers, in dieser Beziehung, über Beziehung eigentlich entdecken. Also das erste ist, der Mann in diesem Fall, er wird seinen Vater und seine Mutter verlassen. Zum Kontext, eigentlich war es normal, dass Kind oder Mann und Frau im Kontext ihrer Großfamilie gelebt haben. Und hier entsteht aber, was in diesem Vers ausgedrückt wird, durch diesen Bund entsteht etwas ganz Neues. Eine neue Beziehung, eine Verpflichtung jemand anderem gegenüber, die viel größer und tiefer ist als alle anderen Beziehungen, in der diese Person vorher stand. Sogar größer als die Beziehung und die Verbindung zu der Herkunftsfamilie, sogar eine höhere Priorität hat. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir hier sehen, er wird seiner Frau anhängen. Interessant ist, das ist ein Wort, ich habe extra mal diese ältere Übersetzung gewählt, ist ein Wort, das wir vielleicht gar nicht so benutzen und man könnte auch sagen, dieses Wort, was dort steht im Text, es bedeutet so ein bisschen was wie, er wird an ihr kleben. Und wenn man sich so vorstellt, okay, der Mann klebt an seiner Frau, das klingt jetzt nicht nach so einer ganz gesunden Beziehung, also der Mann, der immer nur an seiner Frau hängt und wie so ein Schoßhündchen vielleicht die ganze Zeit mitrennt, aber das ist Das ist nicht gemeint, wenn hier davon gesprochen wird, sondern dieses Wort, das hier verwendet wird, ist ein Wort, was wir im Alten Testament ganz oft sehen und benutzt wird für diese Verbindung, die in einem Bund zusammenkommt. Für das Halten eines Bundes, auch zwischen Gott und seinem Volk. Und es bedeutet, hier kommen eigentlich zwei Parteien zusammen, die jetzt in diesem Neuen, was zusammenkommt, aneinander kleben, die eine tiefe Einheit werden, die auf einmal etwas Neues sind, zusammen sind, die sich miteinander verbinden, sich gegenseitig verpflichten und versprechen. Hier entsteht eine exklusive Einheit des Bundes. Und das bedeutet hier dieses Anhängen und Kleben. Und das Dritte, was wir hier sehen, die zwei steht dann am Ende in diesem Vers, die zwei werden ein Fleisch. Und das spielt natürlich auf Sexualität an. Also diese zwei Körper, die zusammenkommen, werden eins, ein Fleisch im Rahmen einer größeren Einheit. Also wir haben jetzt zwei Leute, die ihre Herkunftsfamilie verlassen, die sich so eng aneinander binden, dass diese Beziehung die absolute Priorität hat und im Rahmen dieser Hingabe das ganze Leben, ihres ganzen Lebens, diese Hingabe in der Sexualität mit ihren Körpern feiern. Die Einheit in der Sexualität, die körperliche Einheit, wird ein Ausdruck für die Einheit des ganzen Lebens. Und dann wird diese Beziehung so ein bisschen geschrieben, direkt im nächsten Vers, in Vers 25, dort heißt es, beide, der Mensch und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Also Mann und Frau, in dem Fall hier ganz am Anfang, Adam und Eva, stehen voreinander komplett nackt, und das ist einmal auf das Körperliche, aber glaube ich auch, es steht für mehr. Also sie stehen so, dass der andere einen völlig sehen kann, so wie sie sind, stehen voreinander und sie schämen sich nicht. Und Nacktheit ist in manchen Stellen dann später in der Bibel oft mit so Scham verbunden, aber hier sieht es ganz anders aus. Diese beiden Personen sehen sich, so wie sie sind, haben nichts voreinander zu verbergen, nichts zu verstecken. Beide stehen voreinander da, aber dort ist kein Scham, keine Distanz, kein Selbstzweifel. Und eine Beziehung, in der das möglich ist, das könnte man sagen, ist so ein bisschen die Idee Gottes für die Ehe. Da, wo ich mich maximal auf der einen Seite verletzlich mache in meiner Hingabe für den anderen und wo der andere sich verletzlich macht für mich. Mich sieht mit meinen körperlichen, aber auch seelischen und psychischen Narben, Macken, Unzulänglichkeiten, aber sagt, ich stehe zu dir, ich liebe dich. Da, wo ich vielleicht wieder mit meiner Verkorkstheit, die irgendwie offenbare und die sichtbar wird in unserer Beziehung, aber der andere trotzdem zu mir steht, sodass Scham keinen Platz hat. Da entsteht Freiheit, würde ich sagen. Freiheit, sein zu können, wer ich bin. Freiheit, meine Wunden und Narben zeigen zu können, die vorher vielleicht niemand anderes gesehen hat. Freiheit davon, mich beweisen zu müssen. Nicht in so einer Passivität, oh ja, der andere steht eh zu mir, jetzt muss ich nichts mehr in diese Beziehung investieren. Nein, aber eine Freiheit, sich beweisen zu müssen, die dazu führt, dass ich mich ganz auch dem anderen hingeben kann und mich auf ihn ausrichten kann. Und ich kann in diesem Bund die Freiheit finden, vielleicht auch Gedanken loszulassen, bin ich attraktiv genug? Die Sicherheit finden, dass der andere nicht einfach sagt, okay, da gibt es ein lukrativeres Angebot, ich bin da mal weg. Wenn ich jemanden finde, der mich gerade mehr begeistert, attraktiver ist und mir finanziell mehr bietet und mir vielleicht gerade mehr Gefühle entgegenbringt, dann lasse ich das. Nein, ich darf mich dem hingeben, in dem Wissen, dass wir gemeinsam zueinander stehen, ohne Ausstiegsklausel. Und ich darf in dieser Freiheit und Sicherheit die Einheit unseres Körpers in der Sexualität ohne Scham feiern. Das ist, wenn man so sich diesen Vers nimmt, hier am Anfang von der Bibel, Gottes Vision, die er für diesen Bund der Ehe hat. Maximale Intimität und Nähe in der maximalen Verbindlichkeit und Hingabe eines tiefen Bundes. Das ist mal kurz umrissen, könnte man sagen, was die Ehe sagt. Und ich weiß nicht, was das mit euch macht, aber ich möchte euch ganz kurz einmal bitten, einmal kurz vielleicht hier in euren Gedanken einmal kurz auf Pause zu drücken. Kurz auf Pause drücken und vielleicht alle Anfragen, alle Anmerkungen, alle Erfahrungen einmal kurz zur Seite zu legen und sich einfach nur dieses Bild von so einer Beziehung vor Augen zu führen. Ist da nicht unfassbare Schönheit, die da drin liegt? Ein wunderschönes Bild. Ist das nicht etwas, wenn man das einfach so betrachtet, wo jeder sagen würde, ja, so sollte Beziehung sein. Wie der Fußballer-Romantiker sagen würde, okay, das, dieser Treue, dieser Spieler, der da ist, das ist unser Held, das ist unser Star. Und so ist es leider sogar beim Fußball nicht leider so. Die Helden eines Vereins sind genau die, die bis zum Ende ihrer Karriere trotz lukrativer Angebote da bleiben und alles geben. Und so viel größer ist hier diese Vision, die Gott von so einem Bund der Ehe hat. Zwei Menschen, die sich einander hingeben, in Treue verpflichten und tiefe Einheit leben, ohne Scham. Aber natürlich, auch wenn wir das vielleicht mal kurz beiseite geräumt haben, bringen wir alle, die wir heute hier sind, unsere Geschichte und unsere Erfahrungen mit verschiedenen Beziehungen, auch mit der Ehe mit. Viele von uns haben vielleicht schmerzhafte Erfahrungen gemacht, Wunden und Narben in unseren Herzen aufgrund von Erfahrungen mit der Ehe. Ob es die persönliche Beziehung oder Ehen sind, die zerbrochen sind, ob es die Ehe der Eltern ist, die unglücklich war, ob man Freunde sieht, wo etwas kaputt geht oder die gerade total leiden in ihrer Beziehung, ob es die eigene Ehe ist oder die eigene Beziehung, die sich so gar nicht anfühlt, wie das, was hier gerade beschrieben wird. Oder ob es vielleicht sogar der jahrelange unerfüllte Wunsch ist, selbst so etwas zu erleben. So viele, würde ich sagen, und wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt mal, machen wir nicht, keine Angst, alle austauschen würden, was da in unserem Herzen gerade ist, hätte jeder irgendeine Geschichte zu erzählen. Und wir können nicht einfach über so einen Bund der Ehe reden, wie in so einem luftleeren Raum und sagen, so ist es. Sondern wir bringen das alles mit. Das ist Teil unserer Wirklichkeit. Und die Frage, die, glaube ich, dann kommt, wenn wir sowas hören und vielleicht auch so ein bisschen bei euch schon im Kopf war, als ihr mich gerade gehört habt, okay, ist das Ganze nur so ein Traumbild, was es sowieso nicht gibt? Oder was kann vielleicht Hoffnung geben für so einen Bund? Wenn wir in der Bibel dann weiterlesen, in ganz verschiedenen Stellen, dann sehen wir ganz viele Beispiele, wo Beziehungen so nicht sind. Wo Gott sagt zu manchen Leuten, ihr habt den Bund, diese Treue gebrochen. Und selbst wenn wir nur ein paar Seiten weitergehen in der Bibel, dann sehen wir, dass die Bibel eine sehr realistische Sicht darauf hat, wie unsere Beziehungen momentan sind. Wir lesen nämlich dann von Adam und Eva, dass dort auf einmal plötzlich Scham, Ich-Zentriertheit, Egoismus und Angst in die Beziehung kommt. Ausgelöst durch den sogenannten Sündenfall. Also diese beiden Menschen, das ist ein ganz zentraler Text für den christlichen Glauben, der da am Anfang steht. Diese zwei Menschen stehen da und plötzlich kommt dieser Zweifel auf, könnte man sagen. Sie sind in Beziehung miteinander und in Beziehung zu Gott kommt dieser Zweifel auf. Ey, meint dieser Gott mit dem, was ich hier gerade habe, ist denn wirklich gut mit mir? Meint er es wirklich gut mit mir oder wäre es nicht besser, wenn ich gar nicht mich so sehr um den anderen drehe oder um Gott drehe, sondern mich mehr um mich selbst drehe, nicht seiner Vision vertraue? Und dieses Misstrauen verändert alles. Diese Sünde, plötzlich sich um sich selbst zu drehen, sein eigener Gott zu sein, Gott zu misstrauen, belastet dort direkt von Anfang an auch plötzlich diese Beziehung zwischen diesen Menschen. Und wir sehen, dass wie es bei Adam und Eva weitergeht, sodass es kurz danach sogar heißt, dass sie sich plötzlich voreinander schämten, sich versteckten, nicht mehr so dastehen können mit dem, was so schwierig in ihrem Leben ist. Und dann heißt es zu Eva so ein Satz, der wie so eine Perspektive ist, die du vielleicht auch in deinem Leben vielleicht sogar erlebt hast, heißt es über Eva, du wirst dich nach der Nähe deines Mannes sehnen, aber er wird über dich herrschen. Das ist eine Perspektive für Beziehungen, die plötzlich da reinkommt und die wir bis heute vielleicht merken. Und im christlichen Glauben und hierbei mittendrin würden wir sagen, dass das ein Hauptproblem ist für so viele Beziehungen, sei es in der Ehe oder in Freundschaften oder im Miteinander, wo wir auch sonst Beziehungen haben, ist diese Schuld, diese Sünde, dieses Drehen um uns selbst, vielleicht hier an dem Punkt. Diese Angst, dass da vielleicht noch mehr ist, was ich verpasse, dass ich es doch verdient habe, dass man mich mehr um mich dreht, statt um einen anderen und um Gott. Der Zweifel, werde ich überhaupt wirklich geliebt, so wie ich bin? Und ich glaube tatsächlich, dass die Bibel da eine sehr realistische Beschreibung von dem hat, wie Beziehungen bei uns manchmal aussehen. Auch wenn wir vielleicht mal in unser eigenes Leben reinschauen. Ihr habt in der Textlesung vorhin noch einen zweiten Text gehört, aus Epheser 5. Und das ist ein Abschnitt, wo Paulus ganz viel über die Ehe, wie die gelingen kann, schreibt. Und da möchte ich gar nicht so viel drauf eingehen. Aber er kommt dann am Ende von diesem Abschnitt auch auf diesen Vers, der ganz am Anfang von der Bibel steht, und schreibt etwas. Er sagt in Vers 31, deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Und dann schreibt er weiter, hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Ein tiefes Geheimnis, ein großes Mysterium, könnte man sagen, ist das, was er hier irgendwie sieht. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Und man könnte fragen, warum führt Paulus hier diesen Vers noch auf oder noch an? Es ist ein tiefes Geheimnis, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Was meint er damit? Und wir sehen hier, glaube ich, zwei Dinge, die Paulus macht. Das erste ist, und das hat er in den Versen vor diesem Abschnitt auch schon gemacht, er zeigt auf, an diesem Beispiel, wie Christus und seiner Gemeinde, wie er sie liebt, wie Beziehungen trotz allem Zerbruch eigentlich gelingen können. In einer Wirklichkeit, wo Sünde und Egoismus unser Leben prägen, kann dieses Beispiel von Jesus Christus uns ein Beispiel sein, wie wir eigentlich lieben sollen. Er sagt zum Beispiel zu den Männern kurz vorher, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und er hat sein Leben für sie hingegeben. Also wie so ein Blick, ein Beispiel, ein Muster, wie denn so eine Beziehung überhaupt funktionieren kann. Ganz bewusst den anderen in den Blick nehmen, lieben nicht nur dann, wenn mein Gefühl da ist, sondern mich für den anderen treu entscheiden, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt zur Liebe, die wir vor ein paar Wochen hier hatten. Da hatte ich dieses Beispiel von dieser Cheeseburger-Liebe. Vielleicht weiß noch der eine, also eine Liebe, wo es mir nur um das geht, aber das ist keine Liebe, die, wie Gott sie beschreibt, eine Liebe, die aufopfernd ist, die für den anderen sogar was opfert. Und wenn du in einer Beziehung bist, ich glaube, da sind vielleicht verschiedene Fragen, die sich da für uns stellen. Was ist dein Bild von einer Ehe, von einer Beziehung? Willst du eher so eine Konsumbeziehung oder bist du bereit, den anderen zu lieben mit der Hoffnung, dass etwas Schönes entstehen kann, indem ich um Vergebung bitte, wo ich ja nicht so gelebt habe, geliebt habe und auch Vergebung zuspreche, wo der andere nicht so zu mir stand, mich nicht so geliebt hat. Und wenn du in keiner Beziehung bist, aber dich vielleicht danach sehnst, ist das dein Bild von dem nach, was du suchst? So ein Bund oder ist das, was du vielleicht im Blick hast, etwas ganz anderes? Ich glaube, das ist das Erste, was Paulus hier macht. Aber Paulus redet hier, da bin ich sehr dankbar, glaube ich, nicht nur von einem Bild oder einem Muster oder einem Vorbild. Denn so ein Muster allein, das kann uns, glaube ich, eine Richtung vorgeben. Aber woher kommt denn dafür die Kraft? Also vielleicht erinnert ihr euch an das Sommerfest. Manche von euch waren vielleicht da und da war Alex und der hat so genial jongliert. Und er hat auch erzählt, wie er das gemacht hat und dass mit 4 Keulen das eigentlich geschummelt ist, einfach nur mit 2 Keulen und was auch immer. Und ich habe das alles gesehen, ich habe ein Beispiel, ich weiß, wie das funktioniert. Wenn ich mich da hinstelle, dann kriege ich schon Schwierigkeiten, wahrscheinlich 1 Keule irgendwie in der Luft hochzuhalten. Und nur weil ich weiß, wie es richtig funktioniert, ich dann aber alleingelassen werde mit der Ausführung, dann ist das nicht wirklich gut und hilfreich für mich. Aber was Paulus hier macht, ist nicht nur ein Muster, wie Beziehungen funktionieren können, sondern Paulus zeigt hier auf, auch durch diesen Satz, glaube ich, woher die Kraft für diese Beziehungen kommt. Denn Jesus ist nicht nur das Vorbild, sondern in erster Linie ist Jesus unser Retter. Denn wenn wir sehen, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, das, was Paulus hier beschreibt, und damit letztlich uns liebt, wenn wir an ihn glauben und in einer Beziehung zu ihm stehen, dann finden wir daran etwas absolut Außergewöhnliches, etwas Atemberaubendes. Denn die Ehe, die Paulus hier beschreibt, sagt er ein bisschen was, es ist ein Abbild, wie so ein Spiegelbild eigentlich nur von dem, wie Gott uns liebt und dem Bund, den er mit uns schließt und eingeht. Paulus drückt hier aus, dass Gott wahrscheinlich damals, und das ist ein großes Geheimnis, schon als er die erste Ehe erschaffen hat, diese Worte geschrieben hat, schon dieses Bild, diesen Bund im Blick hatte, den Gott mit seinen Menschen, die ihn lieben, die er liebt, einmal schließen wird. Dass er dieses Bild schon vor Augen hatte. Und bei Jesus sehen wir, dass er mit jedem von uns, der Christ ist, einen Bund schließt. Und das heißt, Jesus verpflichtet sich uns absolut treu und für immer. Er gibt sich, er verspricht sich uns und das geschieht, indem er am Kreuz sogar sein Leben für uns hingibt und alles gibt. Indem er unser Wohl über sein eigenes Wohl stellt. Und diese absolute Bundeshingabe, könnte man sagen, mit uns lebt. Und wie haben wir darauf reagiert, wenn du vielleicht sagst, ich glaube an Gott, ich bin Christ, dann war es vielleicht so, dass du gesagt hast, okay, Jesus, wenn du das für mich getan hast, Jesus, dann will ich auch für dich leben. Dann will ich Teil davon sein und ich will ein Leben mit dir führen. Ich will dir folgen. Aber bei Jesus finden wir auch etwas, was uns konfrontiert. Ich würde sagen, was uns konfrontiert, aber vielleicht letztlich sogar auch Stück für Stück ein bisschen mehr fähig macht, einen Bund und auch die Ehe zu leben. Denn diese Liebe von Jesus konfrontiert uns mit dem Kreuz. Denn das, was Jesus gemacht hat, wenn wir auf das Kreuz schauen, dann sehen wir, dass diese Aussage, dass Jesus für alle Zerbrochenheit, Ich-Zentriertheit, Egoismus, Schuld, Scham sterben musste. Für mich. Und das macht, glaube ich, wenn wir das tief begreifen, auf der einen Seite sehr demütig, sich selbst gegenüber, wer man doch ist und wie toll man doch ist oder auch irgendwie nicht. Und ich glaube, es kann einen warmherziger und liebevoller und vergebender machen, wenn man mit Versagen, Schuld von einem anderen, von dem Partner konfrontiert wird. Aber Jesus konfrontiert uns hier nicht nur, sondern er baut uns auch auf und verändert uns. Also die Liebe am Kreuz, das, was wir hier auch so extra deswegen hängen haben, konfrontiert uns nicht nur und sagt, Jesus musste dafür sterben, sondern sie sagt gleichzeitig, Jesus wollte für dich sterben. Er wollte sich für dich hingeben. Dass er mich mit all dem, was ich habe, mit dem all dem, was mich kennzeichnet, mit all meiner Schuld, mit all dem, was wahrscheinlich manche Dinge nur ich weiß, aber er das sieht und sagt, ich will mich dir komplett hingeben. Ich will alles für dich geben. Und Jesus bietet uns diesen Bund voller Liebe an, die jeden Bund der Ehe oder anderen Beziehungen weit übertrifft. Da, wo ich wirklich nackt, bildlich sein kann, mit all dem, was in meinem Herzen ist, an Verletzungen, an Stolz, an Schuld, an Erfahrungen und ich so vor ihn kommen kann, ohne Scham, und ich weiß, dass er da mit offenen Armen steht und sagt, ich liebe dich trotzdem. Du darfst mein Kind sein, immer noch und immer wieder. Es gibt ein Lied, schon ein bisschen älter, ein christliches Lied, das heißt Treu. Und ich finde, das drückt diesen Bund, den Jesus hier eigentlich mit uns eingeht, ziemlich cool aus. Und ich lese euch einmal den Text vor, vielleicht kennt ihr den auch. Dort heißt es, du bleibst an meiner Seite, über Jesus. Jesus, du bleibst an meiner Seite. Du schämst dich nicht für mich. Du weißt, ich bin untreu und dennoch gehst du nicht. Du stehst zu unserer Freundschaft, obwohl ich schwierig bin, hältst du mir die Treue, gehst mit mir durch dick und dünn. Du bist treu, Herr, an jedem neuen Tag. Du bist treu, Herr, auch wenn ich versag, bist du treu, Herr. Unerschütterlich hält deine Treue mich, du bleibst mir treu. Und ich glaube, ist das nicht dieser Bund, den Jesus hier mit uns eingehen will, kann darin nicht eine Kraft liegen und die uns auch Hoffnung gibt für die Beziehung, vielleicht auch die Ehe, in der wir gerade stehen. Kraft, hingebungsvoll und treu zu lieben, auch wenn mal sehr wenig und vielleicht über einen längeren Zeitraum wenig zurückkommt. Auch wenn ich mit Zerbrochenheit, Unschönem konfrontiert bin, weil ich weiß, ich stehe bereits in einer viel größeren und tieferen Bundesbeziehung, wo ich das manchmal völlig einseitig von Gott bekomme, was ich mir vielleicht vom anderen erhoffe. Und wenn es dank Jesus Hoffnung für uns gibt, uns Menschen, die große gute Nachricht eigentlich, die in der Bibel geschrieben wird, kann es dann mit diesem Jesus nicht auch Hoffnung geben für die Beziehung und die Ehen, in denen wir uns gerade befinden? Könnte nicht darin die Kraft liegen, alte Beziehungen, die kaputt gegangen sind, hinter mir zu lassen, vergeben zu können, wo mir jemand Unrecht zugefügt hat oder vielleicht auch eigene Schuldzuweisung mir selbst gegenüber, Selbstverurteilung loszulassen und die Liebe von Jesus anzunehmen. Ich glaube, und davon bin ich tief überzeugt, Ehe, wie Gott sie sich vorstellt, ist etwas absolut Großartiges. Etwas Fantastisches, für das es sich lohnt einzustehen und wo es sich lohnt auch für zu kämpfen. Und wenn du sagst, ich kämpfe gerade, dann macht es und ihr müsst es nicht alleine machen. Aber Ehe ist auf der anderen Seite auch nur ein Abbild von einer noch größeren, einzigartigeren Beziehung, die Jesus uns anbietet. Die Beziehung, die wirklich ein Loch in unserem Herzen, das da ist, so oft stillen kann, wie kein anderer Partner. Aber wie schön ist es, wenn vielleicht zwei Menschen in ihrer Ehe diese Liebe, diese Bundesbeziehung widerspiegeln können, in aller Fehlerhaftigkeit wieder aufeinander zugehen, Vergebung aussprechen, daran arbeiten, daran hängen und damit etwas ausdrücken eigentlich von dieser Beziehung und widerspiegeln von dieser Liebe, die Gott für uns hat. In der Kraft von Jesus, der uns liebt. Amen. Ich bete. Jesus, ich danke dir für diese herausfordernden Worte, weil wir alle ganz unterschiedliche Erfahrungen, Gedanken, Emotionen, Verletzungen mitbringen, wenn es um dieses Thema geht. Ich danke dir, dass aber deine Vision von Ehe nicht nur ein Traumbild ist, was eh nicht in Erfüllung geht, sondern was in aller Unperfektheit, in allem Zerbruch doch so viel Schönes sein kann, wenn zwei Menschen ja so miteinander leben. Ich danke dir, dass du dafür die Kraft bist, dass wir das nicht aus eigener Kraft haben, machen müssen, dass wir Gemeinde haben, wo wir miteinander auch da ringen dürfen, ehrlich sein dürfen. Aber ich danke dir vor allem, dass es noch eine Beziehung gibt, die so gut ist, weil egal wo wir stehen, ob mit Verletzungen glücklich oder gerade herausgefordert, alleine oder mit unserem Ehepartner, dass eine Beziehung ist, die alles übertrifft, die Beziehung zu dir. Ich danke dir, dass du uns in so einer Bundesliebe liebst, jeden Einzelnen von uns und immer mit offenen Armen vor uns stehst und dich über uns freust, weil du, Jesus, alles getan hast. Auch dann, wenn wir untreu sind, wenn wir weglaufen, bist du treu. Ich möchte dich bitten, dass diese Liebe etwas ist, egal wer jetzt heute hier ist und wie es uns gerade geht, etwas ist, was wir entdecken können, empfinden können und dass darin die Kraft in uns hervorkommt, auch in unseren Beziehungen einander zu lieben und aufeinander wieder zuzugehen und von uns wegzublicken, wo das dran ist. Danke für deine Liebe. Amen.